über den Begriff bekennen. Ein sehr einfaches deutsches Wort. Aber was heißt das, wenn man bekennt? Was tun wir dann? Was macht man, wenn man bekennt? Im Deutschen bedeutet das meistens Kenntnis bekunden. Das heißt, wir haben etwas kennengelernt und geben dieses weiter als Bekenntnis. Bekennen kommt ja vom Wort kennen. Wir kennen etwas, etwas, das vielleicht als Wahrheit empfunden wird, und das wird bekannt, wird zum Ausdruck gebracht, wird als Überzeugung weitergereicht. Das ist das deutsche Wort. Aber wenn wir zur Bibel kommen, dann haben wir es noch mit anderen Sprachen zu tun. Die Heilige Schrift wurde ursprünglich auf hebräischer Sprache und griechischer, zum Teil noch auf aramäischer Sprache verfasst. Und mit diesen Sprachen haben wir es zu tun, wenn wir übersetzen. Und das griechische Wort, das wir mit bekennen übersetzen, bedeutet eigentlich dasselbe sagen. Nicht ganz wiederholen, aber zum Teil kann man diesen Begriff gebrauchen. Es heißt dasselbe sagen, was ein anderer gedacht oder gesagt oder getan hat. Das heißt, es geht um ein Zitieren oder um etwas, das bereits da liegt, nicht um eine Neuschöpfung. Wir bekennen. Nun ist es interessant zu erfahren, was in der Schrift bekannt wird. Was bekennt man, wenn man in der Bibel etwas bekennt? Ich habe drei Gegenstände gesammelt. Es dürften noch mehr da sein, aber es ist einmal interessant, sich mit diesen drei Gegenständen zu befassen, die in der Heiligen Schrift bekannt werden, wenn man sagt, ich bekenne. Das eine hat natürlich mit der göttlichen Wahrheit zu tun. Wir sprechen von Glaubensbekenntnissen. Was wir als Wahrheit über Gott und die Heilige Schrift erkannt haben, kennengelernt haben und als Überzeugung aufgenommen haben, das bekennen wir, wenn wir meinen, es ist wert, das weiterzusagen. Und wenn wir nach der Heiligen Schrift bekennen, die göttliche Wahrheit bekennen, dann sagen wir das, was Gott gesagt hat. Und zwar die Hauptsumme gleichsam. Wir bekennen, was Gott über sich selbst gesagt hat, über die Menschen gesagt hat, über das Heil für die Menschen und so weiter. Im Glaubensbekenntnis haben wir eine kleine Zusammenfassung. Die Theologen würden sagen, eine kleine Dogmatik. Wir bekennen also damit göttliche Wahrheit. Das kennt die Heilige Schrift. Zum Beispiel, wenn Paulus an den Timotheus schreibt, das bekennen wir. Und dann kann er schreiben, 2. Timotheus, glaube ich, ist es, oder 1. Timotheus 3, Vers 16. Groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit oder der guten Pietät, der guten Frömmigkeit. Und dann ist uns bekannt, dass auch Sünden bekannt werden. Sie werden erkannt und bekannt. Und von diesem ist auch im 1. Johannesbrief die Rede. Johannes kennt auch dieses Bekennen. Es gilt also einzugestehen, was Gott über unsere Schuld sagt. Und was machen wir, wenn wir Sünden bekennen? Wir sagen nicht nur, bitte übersehen Sie das, oder Sie wissen, wie ich bin, ich kann nichts dafür und so weiter. Das ist nicht, was Gott über unsere Schuld sagt. Und wenn wir uns so äußern, dann haben wir noch keine Sünde bekannt. Wir mögen einiges eingesehen haben, aber wir finden es schwer, uns als Schuldner hinzustellen. Wenn wir Sünden bekennen, dann stimmen wir mit Gottes Urteil über uns überein. Wir sagen Ja dazu, auf der ganzen Linie. Wir geben zu, wie schwerwiegend es ist, dass wir uns versündigt haben. Und dann sagen wir über unsere Tat das aus, was Gott über unsere Tat oder unsere Worte oder unsere Gedanken gesagt hat. Das heißt, die Sünde zu bekennen. Wir sagen dasselbe darüber aus, was Gott darüber ausgesagt hat. Also man bekennt nicht nur göttliche Wahrheit, man bekennt eigene Schuld. Aber es gibt noch ein weiteres, das in der Heiligen Schrift bekannt wird, und das ist uns nicht so geläufig oder bekannt. Und dazu möchte ich an einen Vers in Römer Kapitel 15 erinnern. Wenn Sie die Bibel dabei haben, interessiert es Sie vielleicht, diesen Text einmal aufzuschlagen. Ich habe heute festgestellt, dass unser lieber Martin Luther das etwas abgeändert übersetzt hat, eigentlich nicht richtig oder in der Tat übersetzt, sondern ein anderes Wort hingestellt, das nicht ganz verkehrt ist, aber es lohnt sich schon, die Sache beim Namen zu nennen. Römer Kapitel 15, da lesen wir in Vers 9, die aber, die von den Völkern sind, oder die Heiden, damit sie Gott für Barmherzigkeit verherrlichen, so wie geschrieben ist. Und jetzt zitiert Paulus aus dem Alten Testament, und zwar aus Psalm 18. Und er sagt, jetzt wörtlich übersetzt aus dem Griechischen, deswegen werde ich dir bekennen unter denen, die von den Völkern sind. Ich werde bekennen. Und jetzt würde mich interessieren, ob jemand in seiner Übersetzung, die er vor sich hat, dieses Wort bekennen dort hat oder ob er loben oder preisen oder etwas Ähnliches hat. Loben. Hat jemand etwas anderes als loben?
Singen.
Lob singen?
Deinem Namen singen.
Deinem Namen singen? Das kommt dann weiter im Ende des Verses, ja. Aber zunächst einmal, deswegen werde ich dich oder dir, je nachdem, werde ich dich loben? Loben, ja. Niemand hat bekennen. Da hat der Übersetzer normalerweise zurückgegriffen auf das Alte Testament und wahrscheinlich das Hebräische versucht zu übersetzen. Es ist interessant, was dort im Hebräischen allerdings steht. Mich interessiert, dass die Griechen oder Paulus selbst diesen Text im Psalm 18 mit Bekennen übersetzt hat. Mit anderen Worten, er hat in diesem hebräischen Wort tatsächlich ein Bekenntnis gesehen. Und es lohnt sich, wenn Paulus so übersetzt hat. Dieses griechische Wort ist tatsächlich sehr eindeutig. Und wenn er so übersetzt, dann fühle ich mich als Deutschsprechender verpflichtet, ein entsprechendes Wort in der Übersetzung im Neuen Testament zu gebrauchen. Und das wäre im Deutschen das Wort bekennen. Und wenn wir das tun, dann sind wir vielleicht zunächst etwas stutzig. Was soll das Wort hier? Aber gerade solche Auffälligkeiten können dazu Anlass geben, dass wir einmal beginnen zu lesen und zu forschen. Wir sollen ja mit einer Übersetzung nicht alles gleich auf den Löffel gelegt bekommen, sondern wir sollen ein wenig selbst in der Heiligen Schrift forschen. Und das kann dazu animieren. Wir haben einen ähnlichen Text in Psalm 9. Psalm 9, Vers 2 ist auch in den meisten Übersetzungen wohl von einem Loben oder Lobpreisen die Rede, aber eigentlich gehört dort das Wort bekennen hin. Ich bekenne das dir. Ja? Oder Paulus zitiert aus Psalm 18, und zwar ist es der letzte Vers, oder es ist der zweitletzte Vers, Vers 50, Psalm 18, Vers 50. Und im Hebräischen haben wir dort das Wort für feiern, Lobpreisungen feiern. Dieses Wort feiern ist interessant. Nicht nur einfach loben oder bekennen, Lob bekennen zum Ausdruck bringen. Man ist überzeugt, dass Gott lobenswert ist und dann bekennt man diesen Gott in Form von Lob oder Dank. Das ist der Gegenstand des Bekennens. Man bekennt die Größe und die Ehrwürdigkeit Gottes. Aber im Hebräischen haben wir noch einen zusätzlichen Gedanken, nämlich des Feierns. Wenn wir feiern, was machen wir? Wir betonen, wir stellen heraus, etwas ist wichtig. Heute wurde gefeiert, Hochzeit gefeiert, ein Hochzeitstag gefeiert. Das heißt, man stellt diese Angelegenheit, diese Tatsache heraus, stellt sie für wichtig hin und nimmt sich Zeit, darüber nachzudenken und einiges darüber zu sagen, damit es in unserem Denken haften bleibt. Dies ist etwas Wichtiges. Meine Frau und ich, sowohl als die Gierkes, haben wir heute festgestellt, haben im vorigen Jahr unsere goldene Hochzeit gefeiert. Nun, wir hören, dass das schon etwas ganz Besonderes ist, wenn jemand den 50. Hochzeitstag wiederholen darf und sehen darf überhaupt. Das ist etwas Besonderes. Und wenn wir Christen sind und Gott dafür danken können, dass er uns all die Jahre bewahrt hat, dann ist das schon Grund zum Feiern, dass das hochgehalten wird. Und das haben unsere Kinder getan. Sie haben uns eine sehr schöne Feier veranstaltet. Sie waren sehr schweigsam im Vorfeld und wir durften nichts fragen, nichts sagen, nichts vorschlagen. Hier und da haben wir dann dennoch einen kleinen Vorschlag einlaufen lassen. Aber und zu allerletzt wurden wir dann auch ein wenig noch gefragt, so ganz allgemein, als ob das noch von Interesse wäre. Aber man konnte ja ahnen, dass das mit dem Tag zu tun hatte. Also sie hielten es für wichtig, diesen Tag ihrer Eltern zu feiern und haben das sehr schön getan. Es wurde viel gesungen, es wurde viel geschmunzelt, nicht nur geschmunzelt, sondern sogar gelacht. Es waren traurige Augenblicke da. Wir feiern. Und wenn man den Lob Gottes feiert, dann begnügt man sich nicht einfach mit, ich lobe dich, Herr. Amen. Nein. Man nimmt sich Zeit, darüber nachzudenken. Man nimmt sich Zeit, über das Wesen Gottes nachzudenken, über die Taten Gottes. Und dann tut man das mit anderen zusammen. Man feiert geradezu seinen Lob auf würdige Art und Weise. Also das sind schon einmal drei Gegenstände des Bekennens in der Heiligen Schrift. Man bekennt göttliche Wahrheit, man bekennt seine eigene Schuld, seine Unwahrheit, kann man sagen, und man bekennt die Größe Gottes, die Lobenswertigkeit Gottes. Dann wäre noch zu fragen, in welcher Form macht man dieses Bekenntnis? Ich habe schon vom Feiern gesprochen, das schildert schon ein wenig, wie man mit dem eigenen einen Gegenstand umgeht, aber grundsätzlich, die Frage, in welcher Form wird bekannt, wird ein Bekenntnis abgelegt? Nun, normalerweise denken wir an das Sprechen. Man tut es mit den Lippen. Man bringt Gott das Lobopfer der Lippen, das Bekenntnis mit den Lippen. Und das ist richtig so. Gott will unseren Lob, unser Bekenntnis der Schuld, er will unser Glaubensbekenntnis hören. Das ist eine Form der Gemeinschaft mit Gott und dass er mit uns Gemeinschaft hat. Er hört gern, wenn wir uns so ihm gegenüber äußern. Aber wir lernen aus der Heiligen Schrift, dass wir auch mit unserem Leben bekennen. Wir bekunden damit etwas. Wir erzählen damit etwas. In den vergangenen Jahrzehnten ist vieles erkannt und entdeckt worden aufgrund von Forschungen, Beobachtungen über Körpersprache. Man legt großen Wert darauf, dass man weiß, was eine gewisse Körperhaltung bedeutet. Jeder von Ihnen, ich kann Sie jetzt sehen, jeder von Ihnen hat eine bestimmte Körperhaltung, gerade jetzt. Der eine hat den Kopf so etwas auf die Seite, wie ich es auch manchmal mache. Der eine sitzt so vielleicht, der andere so. Alles das sagt man, habe eine Bedeutung. Wir haben einen Freund, der arbeitet bei der Bank. Er ist für den Herrn sehr eifrig tätig. Sein Name ist in christlichen Kreisen nicht gerade unbekannt. Würde ich ihn nennen, würden einige von Ihnen ihn wahrscheinlich kennen. Er hat mir erzählt, was er wahrscheinlich in einem Kurs gelernt hatte als Bankkaufmann und dass er dann nutzen kann, wenn er also etwas verkauft, was die Bank dann gern weiterreichen möchte. Und wenn er dann so erzählt, was er da anpreisen möchte, dann beobachtet er seinen Gegenüber. Wenn er dann so sitzt, dann weiß er, jetzt muss er ein bisschen kreativ werden. Jetzt muss er doch etwas von einer anderen Ecke kommen. Und wenn er merkt, der lehnt sich etwas nach vorn und hebt vielleicht noch die Augen, aha, jetzt habe ich ihn vielleicht. Das ist Körpersprache. Nun, das ist nicht so, nur so beim Stehen oder Sitzen, das ist auch so beim Gehen und überhaupt von Tag zu Tag in unseren Taten, die wir vollziehen. Damit sagen wir etwas aus, wie wir unsere Zeit verbringen, für wen wir das tun, die Art und Weise, wie wir das tun und so weiter. Alles das ist Sprache. Und das alles wird auch im Himmel notiert. Daran macht sich unsere innere Einstellung kund. Was wir denken, kommt zum Ausdruck, nicht nur in dem, was wir sagen, sondern in dem, wie wir uns verhalten. Wir bekennen also mit den Taten. Davon spricht auch der Apostel Johannes. Er spricht vom Bekennen mit dem Munde, aber er spricht auch vom Bekennen mit der Tat. Und wenn man hierauf mit diesen einleitenden Gedanken einmal in diesen Brief neu einsteigt, dann wird man erkennen, wie er mit diesen Gedanken umgeht. Also, wir bekennen mit Wort und Tat. Fangen wir nun an, wenn Sie wollen, können Sie 1. Johannes 1 aufschlagen. Und dort haben wir einiges zu diesem Thema, was bekennen wir denn eigentlich? Was bringen wir zum Ausdruck als Überzeugung? Wem sprechen wir nach? Mit wem sind wir einverstanden? Wem geben wir Recht? Das sind so die Gedanken oder die Fragen, die, mit denen wir dieses Thema umschreiben können. Ich lese einmal die ersten drei Verse. Nach meiner Fassung. Was von Anfang war oder das von Anfang war, das wir gehört haben, das wir mit unseren Augen angesehen haben oder angeschaut haben oder gesehen haben, was wir anschauten und unsere Hände betasteten, über das Wort des Lebens oder vom Wort des Lebens. Und jetzt fehlt ein Tätigkeitswort. Der Satz ist begonnen. Wie geht er weiter? Jetzt macht er Halt. Jetzt hält er inne. Und im Deutschen können wir hier einen Gedankenstrich ziehen oder eine Klammer aufmachen, wie das auch normalerweise in Übersetzungen geschehen ist. Ich glaube, in den meisten Fällen geht eine Klammer auf mit Vers 2. Stimmt das? Mit Gedankenstrich. Ja. Die einen gebrauchen diese Methode, die anderen die. Vers 2 lautet dann, das ist ein Einschub, also eine Erklärung. Der Apostel erklärt den letzten Gedanken von Vers 1, was wir anschauten und unsere Hände betasteten, nämlich vom Wort des Lebens. Ich muss gestehen, dass die Präposition hier mir Mühe macht. Ich weiß nicht genau, was Johannes damit sagen will. Dass die griechische Präposition kann mit über oder mit von oder mit vom übersetzt werden. Über das Wort des Lebens oder vom Wort des Lebens. Aber so eine Präposition, ich weiß nicht, wie viele hier sprachlich interessiert sind, aber ich bin an Bibelstudium interessiert und ich scheue mich nicht, meine Zuhörer ab und zu ein wenig zu fordern an dieser Stelle. Das ist gut für uns. Also ich muss gestehen, ich weiß nicht genau, was ich damit anfangen soll. Denn eine Präposition führt ja ein präpositionales Gefüge ein. Kennen Sie den Ausdruck? Vielleicht nicht. Das heißt, Sie sitzen auf dem Stuhl. Auf dem Stuhl ist ein präpositionales Gefüge, ein Satzteil, ein Gefüge, ein Teil eines Satzes, der eine gewisse Selbstständigkeit hat, aber noch kein selbstständiger Satz ist, der wird wie ein Wort gebraucht, um etwas anderes zu beschreiben. Ursprünglich wahrscheinlich ein Tätigkeitswort, aber inzwischen wird es auch für Gegenstände gebraucht. Vom Wort des Lebens. Vom ist eine Präposition. Über ist eine Präposition. Ja. Vom Wort des Lebens. Ja, das soll jetzt etwas beschreiben. Was? Ich finde es etwas schwer zu wissen, womit ich das verbinden soll. Was meint der Apostel hier? Nun, wenn wir nicht wissen, dann lassen wir uns mal ein wenig stehen, nicht wahr? Denn die Bibel hat ja nicht nur Fleisch, sondern auch Knochen. Das habt ihr auch schon erlebt, nicht wahr? Und die Knochen, die muss man ein wenig liegen lassen, bis sie weich werden. Und nach, vielleicht nach Jahren, merkt man, ach, das ist zu Fleisch geworden. Das kann ich jetzt genießen. Jetzt verstehe ich, was er da sagen wollte. Und so bleibt die Heilige Schrift bleibende Speise. Nicht alles auf einem Tag, ja? Sondern sie bleibt nach und nach Speise. Vom Wort des Lebens. Das heißt, um das Wort des Lebens geht es. Aber genau den Bezug hätten wir gerne gesehen. Nun erklärt er, warum er vom Wort des Lebens spricht. Was ist das vom Wort des Lebens? Vers 2 erklärt er das. Und das Leben wurde offenbar, wurde sichtbar. Das Leben wurde sichtbar. Nun, das ist schon einmal etwas eigenartig. Wenn wir von Leben hören, sagen wir normalerweise nicht, das Leben wird sichtbar. Sein Leben ist sichtbar, das heißt, man sieht, wie er lebt. Aber das Leben wird offenbar. Das ist für uns eine eigenartige Formulierung. Aber das wird gleich klar, warum er so spricht. Johannes setzt nämlich etwas voraus, das er wohl bereits in seinem Evangelium klar gemacht hatte. Ich denke, der ein oder andere weiß, dass der erste Johannesbrief ähnlich beginnt wie sein Evangelium. Dort sagt er, am Anfang war das Wort. Und hier sagt er, das vom Anfang war. Dort sagt er, was am Anfang der Weltgeschichte war. Und jetzt nimmt er Bezug darauf. Ihr wisst noch, kann er vielleicht sagen, was ich damals schrieb. Nun, darauf nehme ich jetzt Bezug. Das von Anfang an war. Und was war das? Das Wort und, zitieren Sie weiter, ich meine jetzt Evangelium Johannes. Am Anfang war das Wort, war das Wort bei Gott und Luther sagt, dass Gott war das Wort, aber eigentlich sollte es heißen, das Wort war Gott. Ja? Denn darum geht es, dass hier identifiziert wird, wer dieses Wort ist. Nicht was, sondern wer. Das heißt, wenn Johannes von Wort spricht in seinem Evangelium, dann meint er eine Person, die für einen anderen spricht. Gott hat gesprochen. Und Jesus ist das, was Gott gesprochen hat. Er ist Gott redend. Oder mit einem anderen Bild, er ist der Prophet Gottes, der Sprecher Gottes. Die Regierung, ein Parlament oder eine Partei hat einen Sprecher. Zu alter Zeit hätte man so einen Sprecher einen Propheten genannt. So wird das Wort in der griechischen Welt gebraucht. Wenn ein Philosoph Schüler hat und diese Schüler dann später weitergeben, was sie bei diesem Philosophen gelernt haben, als bei einem Lehrer, dann wurden diese Schüler zu Propheten. Sie waren Sprecher der Philosophie ihres Lehrers. Oder nehmen wir das Beispiel von Mose und Aaron. Vielleicht ist bekannt, wie das da anfing. Mose wird ja gerufen in der Wüste von Gott, er soll zurückgehen nach Ägypten und das Volk Gottes ausführen aus Ägypten. Und das ist ja einfach gesagt. Und Mose meint, das ist nicht so einfach getan. Und er wäre auch keineswegs bereit zu gehen. Ja. Nun, jetzt muss Gott ein bisschen nachhelfen. Ja. Und er gebraucht einige Überzeugungsmittel. Und Mose meint immer noch, er könne nicht gehen. Und dann sagt Gott schließlich, Mose sagt, ja, er wäre schwerfällig im Reden. Gut, sagt Gott, du gehst sowieso. Also da ist keine Frage. Aber wenn du meinst, du kannst nicht vor diesem großen Volk sprechen, wie ein Rhetoriker, dann gebe ich dir deinen älteren Bruder Aaron und der wird dann vor dem Volk sprechen. Du sagst ihm im Stillen, unter euch, unter vier Augen, was ich dir mitgeteilt habe, das teilst du ihm mit und das kannst du schon, du weißt, wie mit Aaron zu sprechen, du musst da gar nicht laut und rednerisch reden, aber Aaron, der kann reden, der wird das dann dem Volk erzählen. Und dann sagt Gott, Aaron wird dein Prophet sein, dein Sprecher. Da haben wir ein sehr schönes Bild von dem, was ein Prophet ist. Ob es Jesaja ist oder Micha oder Maleachi. Sie waren Sprecher Gottes. Was er ihnen im Stillen mitteilte, das geben sie weiter. Sie sind Sprecher Gottes. Was sie gesehen haben, berichten sie und so weiter. Also, Jesus ist der Sprecher Gottes, der Prophet Gottes. Das Wort Gottes in diesem Sinne, im personalen Sinne, im personifizierten Sinne. Also Vers 2. Und das Leben wurde offenbar. Dieses Leben ist das Wort. In Johannes 1, Evangelium Johannes 1 stand, und das Wort war das Licht der Menschen. Es war Leben und es war Licht, beides. Aber dieses Wort war Gott. Und in Vers 14 heißt es, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und da wissen wir, das ist der Herr Jesus. Ja. Also der Herr Jesus ist in Person Wort Gottes, Licht Gottes, Leben Gottes. Das Leben Gottes oder das Leben in Gott, das Wort des Lebens ist erschienen in Personform. Wenn Paulus an Titus schreibt, die Gnade Gottes ist erschienen, dann ist auch das die Person Jesu. Die Gnade Gottes ist in Personform offenbar sichtbar geworden. Das Leben ist in Personform offenbar geworden und wir haben gesehen, davon sprach er in Vers 1, was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben. Also wir haben gesehen und bezeugen und jetzt darf man nicht zu schnell nach einem deutschen Wort greifen, sondern etwas genauer übersetzen. Das Wort bedeutet zurückkommen und berichten. Johannes war irgendwo gewesen. Er war zunächst zu Hause gewesen. Was war er von Beruf? Fischer, ja. Es war eine wohlhabende Familie. Sie hatten wohl ein Haus in Jerusalem, wohnten aber in Galiläa, also müssen wohl wohlhabende Leute gewesen sein. Und hat ja einen Zwillingsbruder, Jakobus. Und das sind Fischerleute. Zebedäus, der Vater, ist ein Fischer. Was sind sie von Beruf, von zu Hause aus? Und das nächste ist, dass er Johannes dem Täufer nachgeht und verbringt einige Zeit mit diesem Vorläufer von Jesus, zusammen mit einem gewissen Andreas aus dem Heimatgebiet. Und eines Tages macht Johannes, ihr Lehrer, darauf aufmerksam, dass der Messias in der Gegend ist. Schau, da ist er, das Lamm Gottes, das die Schuld, die Sünde der Welt hinwegträgt. Und das ist ja wichtig. Und dann sagen sie sich, da wollen wir doch einmal herausfinden, was es um diese Person ist und gehen ihm nach. In Johannes 1 wird das erzählt. Jesus merkt das, dass sie hinter ihm hergehen und dreht sich um und fragt, was wollt ihr? Was sucht ihr? Ja, und dann entsteht dieses Gespräch und er sagt, komm, komm und seht. Und Jesus und Andreas werden zu Jüngern, zu Nachfolgern von Jesus. Sie werden Überläufer, aber das ist dem Johannes recht. Dazu ist er ja da, um auf Jesus aufmerksam zu machen. Das ist ihm schon ganz recht. Also, Johannes wird dann ein Jünger von Jesus. Und wenn Jesus jetzt seinen Dienst getan hat, gestorben ist, auferstanden ist, gen Himmel gefahren ist, kann Johannes zurückkommen zu den Menschen, von denen er ausging, ob die in Galiläa wohnen oder in Judäa oder sonst wo, zur Zeit dieses Schreibens dürfte er in Ephesus wohnen. Und er kommt jetzt gleichsam aus der Schule Gottes und bringt Bericht zurück von dem, das er bei Gott, bei Jesus erlebt hat. Das ist der Gedanke hier. Wir waren dort, wir haben gesehen, wir haben nicht nur gesehen, wir haben beschaut, beobachtet, betrachtet, studiert, wir haben betastet, wir haben den Messias hautnah erlebt. Das will er betonen, auf viererlei Art und Weise. Und jetzt kommen wir zu euch und berichten euch davon. Was ist das? Was ist diese Person? Diese Person bedeutet für uns alle Leben. Mit seinem Wort bringt er uns Leben. Das ist die Christusbotschaft, die apostolische Botschaft. Das ist eine Person. Und wenn wir fragen, was bekennen wir, dann lautet die Antwort eine Person. Nicht nur ein Glaubensbekenntnis, nicht nur Gedanken, göttliche Gedanken, sondern wir bekennen eine Person. Sie ist das Evangelium. Nicht nur bekennen wir uns zu einer Person, sondern die Person ist in ihrer Fülle mein Bekenntnis. Ich bin überzeugt von dieser Person, ich habe Vertrauen zu ihr und diese Person ist mein Alles. Mein Leben, mein Licht. Ich gehe auf in dieser Person. Das alles darf hier mitgelesen werden. Die Wörter sind voll von diesem. Und berichten euch das ewige Leben. Ist nicht gutes Deutsch, nein. So spricht man nicht auf Deutsch. Man berichtet nicht ewiges Leben. Man spricht vom ewigen Leben, man predigt darüber, man evangelisiert, aber man berichtet ewiges Leben. Das ist typisch Johannes, konzentrierte Sprache. Oder als ich unter Studenten arbeitete, dann gebrauchten wir manchmal das Wort Letzte. Das heißt, das, was ganz dahinter steckt, was als Letztes dahinter steckt. Wenn man forscht, wo kommt das her? Hier. Und wo kommt dies hier? Und dann kommt man zum Letzten, zum Ursprünglichen. Johannes führt in starkem Maße letzte Sprache, grundlegende Sprache, worüber man hinaus kaum mehr gehen kann. Er legt Grund. Johannes, der Dienst des Johannes war nicht so im Vordergrund, als er noch jünger war. Vielleicht hat Gott noch viel an ihm arbeiten müssen. Er hat einen Spitznamen. Wie war der? Donnerssohn, ja? Zusammen mit seinem Bruder, Zwillingsbruder, Donnerssöhne. Er hat wenig Licht gegeben, wenn es blitzte, sondern mehr Donner. Ja? Also, und das musste überwunden werden. Und wie wurde es überwunden? Durch die Liebe des Meisters. Sodass Johannes sich nennt, ich bin der Jünger, den Jesus liebte. Ja. Er liebte alle Jünger. Aber das war es, das ihn überwunden hatte, das ihn von einem Donnerssohn zu einem sanftmütigen Mann machte. Das hat wohl Jahre gebraucht, aber als er dann älter wurde, dann fing eigentlich sein Dienst, können wir sagen, in stärkerem Maße an. Dann hat er sein Evangelium geschrieben, dann hat er drei Briefe geschrieben, die er hinterlassen hat, eigentlich vier, denn die Offenbarung ist auch ein Brief, der an mehrere Gemeinden geschrieben wurde. Das ist der wertvolle Beitrag des Johannes. Und inzwischen hat sich da manches gereift in seinen Vorstellungen über Jesus und von dem, was er dort gehört hat. Und er kann das jetzt in wenigen Worten zusammenfassen. Er spricht eigentlich ähnlich wie Jesus sprach. In knappen Sätzen, und die sind so geladen von Wahrheit. Und deshalb auch so ein Ausdruck wie diese, wir berichten euch ewiges Leben oder das ewige Leben, das beim Vater war. Und jetzt haben wir wieder eine Präposition, beim Vater. Aber die Präposition im Grundtext, im Griechischen, bedeutet eigentlich Zuwendung, pros, zu, hingewandt, bei schon, aber in welcher Form beim Gott, bei Gott. Auch in Evangelium Johannes 1, das Wort war bei Gott in dieser Form, dass es ihm zugewandt war. In der Dreieinigkeit lebt man nicht so. Ja? Die drei mit dem Rücken einander zugewandt. Nein, sie sind eins. Und sie sind einander zugewandt, füreinander da, wie eine Person. Sie sind eine Person. Und Johannes sagt hier, Jesus, der Sohn Gottes, das Licht Gottes, das Wort Gottes, das Leben Gottes, war bei Gott und war ihm zugewandt. Und dann verließ er die Gegenwart Gottes und kam in diese Welt. Das ist, was er uns deutlich machen will. Und uns offenbar oder uns sichtbar wurde. Gedankenstrich. Oder Klammer zu. Jetzt nimmt er wieder Bezug auf Vers 1 und wiederholt kurz und setzt den Satz fort. Also wir haben in Vers 3 die Fortsetzung von Vers 1. Was wir gesehen und gehört haben, berichten wir euch. Warum? Er hat jetzt gesagt, was wir bekennen, und jetzt sagt er, warum wir es bekennen. Wir bekennen eine Person, zu welchem Zweck? Zu welchem Zweck bekennt oder legt Johannes sein Bekenntnis dar in schriftlicher Form vor anderen? Damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Ja, es ist so, man kann die Bibel jahrelang lesen und man merkt nicht, was man gelesen hat, nicht alles. Und mir ist gerade in den letzten Tagen, in diesen Tagen, etwas aufgefallen. Auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Da kann man sich fragen, was ist das für eine Situation, in der Johannes sich befindet, seinen Lesern gegenüber, Nehmen wir einmal an, er wohnt in der Gegend von Ephesus. Das ist ziemlich gut belegt von der Geschichte der Gemeinde Jesu. Und er schreibt einen Brief. Und wenn man Briefe schreibt, dann spricht man Menschen an, meistens wohl, die nicht gerade in der Gegend sind. Sonst könnte man persönlich mit ihnen sprechen. Aber wenn man Briefe schreibt, dann ist das aus dem Grunde, oft wenigstens, meistens wohl, dass man sie nicht persönlich erreichen kann. Und auf diesem Wege geht dann der Brief zu ihnen und ersetzt das mündliche Gespräch. In einem anderen Brief, den er geschrieben hat, sagt er, er hofft, mündlich zu sprechen. Und er wird also den Brief kurz halten. Ja. Und dann merkt man diesen Unterschied, dass der Brief soll inzwischen mündliches Gespräch ersetzen. Mit anderen Worten, die Leute, die hier als allererste angesprochen werden, befinden sich offenbar nicht in der Gegenwart von Johannes. Noch etwas. Sie haben bis anhin offenbar nicht Gemeinschaft mit ihm gehabt. Denn er schreibt ja diesen Brief, damit sie Gemeinschaft mit ihm bekommen. Das ist, was mir auffiel. Wie weiß er denn von ihnen, wenn er keinen Kontakt zu ihnen hatte oder wenn keine Gemeinschaft da war? Nun, das kann sehr schnell geschehen. Wir erfahren von allerlei Leuten, mit denen wir nicht persönlich zu tun haben. Wir erfahren einfach über andere von ihnen. Und Johannes wird offenbar von Christen erfahren haben. Wir wissen nicht, wo sie sich befanden. Augustin, meine ich, meinte, sie seien im fernen Osten, das heißt für die damalige Zeit, vielleicht noch über Persien hinaus. Ich weiß nicht, warum er das sagt. Aber das ist eine Theorie. Das heißt, sie wohnen also in einiger Entfernung von ihm. Und ich nehme an, dass er von Menschen gehört hat, die er bis anhin noch nicht kennengelernt hatte. Aber sie liegen ihm auf dem Herzen. Es war ja so damals, dass man nicht Superintendenten hatte für Gebiete oder Pröpste oder Bischöfe oder Kardinäle und so weiter. Also Klerikale oder Geistliche, die für ein gewisses Gebiet zuständig waren, gleichsam als Oberhirten. Das gab es damals nicht. Es gab aber schon Reisende, Hirten oder Boten Jesu, die nicht gerade eine Gemeinde zu beaufsichtigen hatten. Die reisten viel umher. Das waren die Apostel, die 12, Paulus und auch andere, die hinzukamen, wie Barnabas, Titus, Timotheus, Silas. Die werden auch Apostel genannt. Wir nennen sie heute Missionare. Sie waren lehrende Missionare und nicht nur als Evangelisten tätig, dort, wo Jesus noch nicht genannt worden war, sondern sie waren in starkem Maße die zuverlässigen Lehrer der Gemeinde Jesu schlechthin. Es war ja damals so, dass man sehr schnell Ältester werden konnte in einer Gemeinde oder musste. Man hatte keine Schulen, die man besuchen konnte. Und reifere Christen wurden dann schnell herangezogen, bitte übernimm du die Verantwortung, ich muss weiterreisen. Und so ging das Evangelium sehr schnell von Ort zu Ort. Man blieb nicht lange an einem Ort. Es dauert viel zu lange, wenn man da 4-5 Jahre dienen will und dann noch eine Schule aufmachen will und so weiter. Das ist eine sehr holprige Form von Mission. Man benutzt sie heute, aber kein Wunder, dass wir so langsam vorankommen. In der ersten Zeit ist das Evangelium sehr schnell gelaufen, sagt man dann, und hat um sich gegriffen. Und da wir also Leiter in den Gemeinden haben, die nicht besonders bewandert sind, notwendigerweise in der Heiligen Schrift, braucht es gerade diese kursierenden Lehrer, die immer wieder auftauchen hier und da, und dann ein Stück weiterhelfen, Probleme besprechen und dann gehen sie wieder weiter. Das waren diese Missionare, diese lehrenden Missionare oder wir nennen sie Apostel. Und sie fühlten sich auch verantwortlich, sie wussten sich verantwortlich. Sie nahmen sich gern der isolierten Christen an. Wir haben heute sehr viele solche Kreise ohne Hirten. Manchmal haben sie Hirten, aber sie sind schwach. Und dann braucht es viel Gebet, es braucht Hilfe. Und dann ist man dankbar, wenn man jemanden findet, der ein Stück weiterhelfen kann. Viele Christen haben keinen Hirten. Keinen. Es ist auch in Kanada so. Das fällt uns dort auf. Das Land ist anders geworden, seitdem wir es verlassen hatten. Wir wohnen in einem fremden Land gleichsam. Eigentlich fühlen wir uns hier zu Hause. Nun, es hatte damals diese Lehre und sie tauchten auf hier und da. Und jetzt hat Johannes offenbar erfahren von Christen, mit denen er gern Gemeinschaft hätte, Kontakt aufgenommen hätte. Und er schreibt diesen Brief, damit sie einbezogen werden in den Gemeinschaftskreis, in den Kreis der Bekanntschaften von Johannes, dem Apostel Johannes. Es kann sein, dass dieser Brief zu einer Zeit geschrieben war, als keine anderen Apostel Jesu mehr erlebten. Es gab etwa 14, die ihre Botschaft unmittelbar von Jesus gehört hatten, die also fundamentlegende Apostel waren, die 12 von Jesus. Matthias ersetzte ja den Judas. Es blieb also bei 12 und dann kam Jakobus, der Halbbruder des Herrn, auch noch dazu und später der Apostel Paulus. Und er war der Letzte, der seine Botschaft direkt von Jesus bekommen hatte. Und jetzt ist er alt. Es gibt andere Missionare, aber er ist möglicherweise der Einzige, der noch seine Botschaft unmittelbar von Jesus gehört hatte. Und darauf legt er großen Wert in diesem Brief. Ich kann bezeugen, ich war dabei. Vielleicht bin ich der Letzte, aber ich darf euch bekennen und bezeugen, so war es. Er hat also die Aufgabe, zurückzuweisen auf den Anfang, auf das Fundament und neu gleichsam Fundament zu legen. Ich wünsche mir, dass auch ihr in unseren Bekanntschaftskreis einbezogen werdet und auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Jetzt ist mir noch etwas aufgefallen. Und unsere Gemeinschaft, sagt er, ist mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Stellen wir uns das einmal vor. Er sagte ja nicht, dass ihr mit dem Vater Gemeinschaft habt, deshalb schreibe ich euch den Brief. Sondern warum? Damit ihr mit uns Gemeinschaft habt. Nicht und wir mit euch, sondern dann schließt er an und sagt, und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Was ist es, das Gemeinschaft unter Christen wertvoll macht? Nicht das Kaffeetrinken. Nicht, dass man anschließend nach einem Gottesdienst noch so zusammensteht oder sitzt. Was ist das Element, das unser Zusammensein als Gemeinschaft den Sinn gibt? Das ist unsere Verbindung mit Gott. Und wenn das fehlt, dann haben wir nicht richtige Gemeinschaft. Also es ist die senkrechte Gemeinschaft mit Gott und mit seinem Sohn, die ja eins sind. Wenn diese unser Miteinander prägt, dann haben wir Gemeinschaft miteinander, wenn wir jeden Einzelnen von uns Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Anders ausgedrückt, was tun wir zum Beispiel am Sonntagmorgen, morgen früh? Wir kommen zusammen. Wenn es jetzt einigermaßen zugeht wie zur Zeit des Neuen Testamentes, dann bringt man von zu Hause mit in den Kreis der Gotteskinder und das teilt man mit anderen. Das heißt, Gemeinschaft unter Christen ist die Fortsetzung unserer persönlichen Gemeinschaft mit Gott im Stillen. Dort lesen wir die Schrift und lassen Gott zu uns reden. Dort reden wir mit ihm, jeder persönlich. Wenn das fehlt, dann werden wir nichts beizutragen haben zur Gemeinschaft mit anderen Christen. Dann sind wir einfach da und wir sind angewiesen darauf, dass andere uns dienen. Wir sind nicht imstande, anderen zu dienen. Aber wenn jeder von uns beim Herrn gewesen ist, in der Gegenwart des Herrn, bei seinem Wort, in der Stille gebetet hat, dann kommt er aus der Gemeinschaft mit Gott und kann dann anderen etwas geben. Er muss nicht hier gestanden haben, aber seine ganze Art, wie er in der Gemeinschaft der Gläubigen sich verhält, strahlt eine gewisse Stille, eine Heiligkeit, etwas aus, das doch fruchtbringend ist, wohltuend ist und sich dann äußert, vielleicht im persönlichen Gespräch, das wahrscheinlich dann eher vom Geistlichen geprägt ist. Ja? Nicht nur vom letzten Urlaub und so weiter die Rede ist. Ja? Dann kann einmal Jesus eher im Gespräch vorkommen, wenn man von ihm kommt. Also, das fiel mir auf, dass Johannes dann sofort vom Gebet spricht oder von der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Das ist das Kennzeichen echter Gemeinschaft untereinander auf waagerechter Ebene. Und jetzt Vers 4. Und dieses schreiben wir euch, zum zweiten Mal gibt er den Beweggrund seines Schreibens an, dieses schreiben wir euch, damit unsere Freude vollkommen sei. Es kann sein, an dieser Stelle, dass einige von Ihnen ein anderes Fürwort haben, ein anderes Pronomen haben, nämlich eure Freude. Aber die besseren Handschriften lesen wohl unsere Freude. Luther hat wohl auch so übersetzt. Wenn dem so ist, wenn es stimmt, dass das ursprünglicher Text ist, dann ist das jetzt interessant im Blick auf das, was wir eben bedacht haben. Denn wenn es das Anliegen des Apostels Johannes ist, andere in seine Gemeinschaft mit Gott und seinem Sohn einzubeziehen, dann können wir verstehen, warum es seiner Freude dient, wenn er das anderen sagen kann. Ich habe große Freude an meiner Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Er ist zwar nicht mehr sichtbar da, aber ich bete zu ihm und ich habe Gemeinschaft mit ihm und mit seinem Vater, den er uns klargemacht hat und uns vorgeführt hat. Das ist der Sinn des Lebens. Und jetzt wünsche ich so sehr, ich habe ja eine Botschaft euch auszurichten und die darf ich euch weitergeben. Und wenn ihr davon Kenntnis nehmt und wenn ihr mit dem übereinstimmt und ihr, das wird euer Bekenntnis und wir haben jetzt Gemeinschaft auf dieser Ebene, dann macht das mich froh. Dann ist der Sinn seines Dienstes ein wenig erfüllt worden. Dazu ist er da, dazu ist er gerufen worden in die Nachfolge Jesu, dazu ist er von einem Jünger zu einem Gesandten, zu einem Apostel geworden, dass er anderen weitersage, was Jesus ihm gesagt hat. Unter anderem, sagt er, gehört dazu die Botschaft, dass Gott Licht ist. Vers 5. Und dieses ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch weitergeben. Gott ist Licht. Das ist natürlich ein Bildausdruck. Licht ist zunächst etwas Physikalisches, in diesem Fall ein Bild von etwas übertragenem, von geistlichem Licht. Natürlich wohnt Gott in echtem Licht, aber wenn er sagt, Gott ist Licht, dann müssen wir vom Physikalischen weggehen, denn Gott ist nicht physikalisch, er ist Geist. Gott ist Licht. Wenn Johannes sagt, dass Jesus ihm das gesagt habe, das ist die Botschaft, die wir von ihm, ihm ist ein Pronomen, Und ein Pronomen ist sinnlos, wenn es alleine steht. Pro heißt anstelle, Nomen heißt Name. Pronomen ist ein Wort, ein Name, ein Ausdruck, der für ein anderes Wort steht. Ein Fürwort, sagte man früher. Ein Wort, das für ein anderes Wort steht. Aber es muss in diesem Zusammenhang stehen, sonst wissen wir nicht, wovon wir sprechen. Es gibt Leute, die haben die Gewohnheit, mit Pronomina anzufangen zu reden, und dann weiß man nicht, wovon sie reden. Weißt du was? Die hat mir Folgendes gesagt. Die? Von wem sprichst du? Ja, ja, er hat zu uns, ja, wer ist er? Ja. Uns fehlt da der Bezug. Und wenn wir jetzt lesen hier, die wir von ihm gehört haben, dann müssen wir innehalten und uns fragen, wer ist hier ihm? Zwei Personen stehen zur Verfügung. Kommen in Frage. Aber die Hauptperson, von der er gesprochen hatte, ist das Wort, die Person, die Wort ist, die Sohn ist, die Leben ist, die Licht ist und so weiter. Diese Person, und von ihm haben wir gehört, wir Jünger Jesu, wir Apostel, dass Gott, sein Vater, Licht sei. Jetzt eine Frage. Wie gut kennt ihr eure Bibel? Wo steht geschrieben, dass Jesus seinen Jüngern sagte, dass Gott Licht sei? Wer sagt das? Jesus? Und wer ist das Licht der Welt, wenn er sagte, ich? Er selbst. Ja. Wo steht geschrieben, dass er sagte, Gott sei Licht? Ich habe keine Stelle gefunden. Ich denke auch nicht, dass das es ist, was Johannes uns sagen will. Wir müssen hier wieder die Voraussetzung merken. Jesus, er nimmt ja Bezug auf Johannes 1. Am Anfang war das Wort, und inzwischen wissen wir, wer gemeint ist mit dem Wort. Und der ist? Am Anfang war das Wort. Wer ist gemeint? Jesus, der Sohn Gottes, ja. Das Wort war bei Gott. Das sind also zwei verschiedene Personen, ja. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Zwei Personen, die Gott sind und doch nicht ganz dieselbe Person sind. Das gehört zur Dreieinigkeit. Ja? Und dieses Wort ist das Licht der Menschen, das Leben der Menschen. Das Wort wird Fleisch, und dieses Wort im Fleisch, das war Jesus Christus, ja. Und er sagt, ich bin, das war richtig dort zitiert, er sagt, ich bin das Licht der Welt. Aber wer sagt, ich bin das Licht der Welt? Das Wort, das Gott war. Jesus Christus ist der Gott. Und ich vermute, dass das es ist, was Johannes hier sagen will. Für ihn ist es selbstverständlich, dass er Jesus und Gott austauschen kann, oder Jesus und den Vater. Beide sind Gott. Und ob er den einen so nennt oder den anderen, das macht nicht großen Unterschied. Sie sind beide genau im Wesen dasselbe. Das haben wir inzwischen aus der Kirchengeschichte, aus der Glaubensgeschichte gelernt. Dass die zwei auf der gleichen Ebene, die drei, wenn wir den Heiligen Geist hinzunehmen, gleichen Wesens sind, gleiche Ehre verdienen. Alle drei Schöpfer, die in dieser Welt waren und so weiter und so weiter. Darüber habe ich einiges geschrieben in dem Buch über Gott. Ich habe versucht, die Lehre von der Dreieinigkeit etwas auszuführen. Also, wenn Johannes hier sagt, dieses ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden, Doppelpunkt, Gott ist Licht, dann fasst Johannes hier wieder stark prägnant zusammen. Er fasst zusammen, dass Jesus gesagt hatte, ich bin das Licht der Welt, Und er setzt voraus, dass dieser Jesus der Gott ist, der dieses Licht ist. Es war ja Gott, der Vater, der ihn in die Welt geschickt hatte. Und wenn Jesus Licht ist und Sohn Gottes ist, dann ist klar, dass Gott Licht ist. Und es ist also in der Tat die Botschaft, die Jesus seinen Jüngern vermittelt hat, dass Gott, er eingeschlossen, Licht ist. Nun, morgen früh möchte ich Fortsetzung machen mit diesem Thema. Was bekennen wir, soll auch morgen früh das Thema sein. Inzwischen haben wir gelernt, unser Bekenntnis ist eine Person, ist zusammenzufassen in einer Person. Und zweitens, das formuliere ich jetzt, wir bekennen das Wesen Gottes. Wir bekennen, dass Gott Licht ist. Wir bekennen Gott als Person in Sohnform, in Wortform, in Licht- und Lebenform. Wir bekennen das Wesen der Person Gottes. Morgen früh wollen wir das etwas weiterziehen über die Verse 6 bis 10. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen. Aber in diesen Versen 6 bis 10 wird die Aussage von Vers 5 als Richtschnur oder Maßstab oder als Messlatte angelegt an Bekenntnis und Wandel in unserem Leben. Was heißt das, wenn wir mit dem Munde bekennen, Gott ist Licht? Was sind die Konsequenzen? Da legt Johannes jetzt den Maßstab an. Sehr sorgfältig, sehr genau, sehr klar. Wohltuend eigentlich. Gut, dass die zwei Verse in Kapitel 2, 1 und 2 da angeschlossen sind. Nun, ich will das jetzt nicht vorwegnehmen. Ich darf jetzt noch mit uns beten. Wir neigen das Haupt dazu. Unser Herr Jesus, wir danken dir, dass wir erfahren haben aus der Heiligen Schrift, deinem Wort, wer du eigentlich bist. Es sind so viele Menschen, die mit dir nichts anzufangen wissen, weil sie diese Schrift nicht kennen, weil sie dich nicht kennen. O Herr, du bist uns lieb und reich geworden. Du bist der große, lebendige Gott selbst, der Schöpfer Himmels und der Erde und dann auch der Erlöser. Und du bist heute für uns da. Du bist unser Leben, du bist unser Licht. Du bist unsere Hoffnung. Wir danken dir, Herr, dass du zu unserem Bekenntnis geworden bist. Und wir danken dir, Herr, dass wir keine eigene Religion auszuklügeln hatten, sondern dass wir zitieren dürfen, dass wir bekennen dürfen, dass wir einstimmen dürfen in einem bereits vorhandenen Bekenntnis. O Herr, wir danken dir für dein Wort und lass es uns begleiten, wenn wir von hier gehen. Und hilf uns, Herr, auch den Mut zu haben, vor anderen zu bekennen, was wir in deiner Gegenwart mitbekommen haben. Amen.